Dann bitte einatmen, ausatmen, weit werden. Alle Tagesgedanken, alle Turbulenzen, alles, was heute schon war, einfach ausatmen, die Aura aufpumpen, die Körper flattern lassen, einfach weit werden. Das ist das, was der Schmerzkörper am wenigsten mag. Da muss er loslassen, seine ganzen Spielchen, und es darf einfach alles rausfallen. Und dann holt ihr eure Körper wieder zu euch, zentriert euch im Herzchakra, 1,50 oben, 1,50 unten, 1,50 rechts, 1,50 links. Gut, und jetzt konzentrier dich vollkommen auf dein Herzchakra, auf die ständig überfließende Liebe von Vater, Mutter, Gott. Stell dir vor, wie dein ganzes Sein in diesen Durchstrom göttlicher Liebe geflutet wird, weil du vollkommen geliebt und angenommen bist, so wie du bist. Dann zieh dir das Triskel von unter deinen Füßen in dein Herzchakra rein. Und lass es wachsen. Und zwar so, dass die untere Spirale sich mit Mutter Erde verbindet. Die rechte hoch in den Kosmos geht zu El Shaddai, also Vatergott. Und die linke Spirale hoch geht zu Muttergott, Shekinah. Und jetzt erlaub dir wahrzunehmen, wie alle drei göttlichen Kräfte dich durchströmen. Schöpferkraft, einverstanden sein, Hingabe, Neutralität, erschaffende Kraft, Zielgerichtetheit, Weisheit, fließende Liebe. Das ist jetzt unser Diamantfeld, was gehalten wird von dem großen Triskel. Und jetzt ziehen wir die ganze Energie, jetzt ziehen wir die ganze Energie von der Gruppe in unser Herzchakra rein und segnen die ganze Gruppe mit allen ihren Gruppenmitgliedern. Mit dieser göttlichen Schöpferkraft und sichern uns gegenseitig unsere Schöpferkraft, unsere Freundschaft, unsere Liebe, unser Wohlwollen zu, sozusagen. Und dann machen wir das Triskel kleiner und schmeißen es zu den Ankerpunkten und holen die uns her. Also, erster Ankerpunkt unten Südfrankreich. Les Saint-Baume, die Höhle von Maria Magdalena, schmeiß das Triskel dorthin, anker die Energie, lass sie zu dir fluten. Puh. Puh. zweiter Ankerpunkt im Süden von England, Old Sarum. Wir hatten das letztens bei der Kathedralentelco, also das ist in die Ecke von Salisbury. Aber es geht um Old Sarum, das alte Sonnenheiligtum. Schmeiß das Triskel dorthin, hol dir die Energie, okay. Das dritte Dreiskel in die Türkei nach Ephesus, dort wo Maria die Mutter von Jesu mal gelebt hat, und zwar dort in den Tempel der Artemis, weil um die geht es heute. Die nannte man auch, Moment, muss ich gucken, Artemis Ephesia. Hol dir die Energie. Und das vierte Triskel geht in Annas Garten am Karmel. Verbinde ich auch damit mit den Heilkräutern, mit den Olivenbäumen und so weiter. Und alles wird geankert an deinem Ort, wo du gerade mit deinem Körper bist. So verstehe ich das jedenfalls bis jetzt im Moment. Und dann bleib in der Verbindung. Gut. Seid willkommen und gesegnet, ihr geliebten Schwestern und Brüder. Dies ist Maria Magdalena. Ich freue mich sehr, mich heute mit euch unterhalten zu können. Das ist wunderbar. Zuerst einmal zu den neuen Theorien und Erforschungen eurer Wissenschaftler. Es ist wirklich so spannend und so interessant, was eure Wissenschaftler alles ausgraben in Bezug auf mein Leben und das Leben von Jeshua. Meine Güte, wenn ich alle diese Leben gehabt hätte als Maria Magdalena, und das setzen wir an dieser Stelle mal in Anführungszeichen, was war ich nicht alles? Sünderin, Prostituierte, reiche Handelsfrau aus Magdala, Isis-Priesterin, phönizische Priesterin und so weiter und so fort. Ich muss lachen, erlaubt mir das. Das zeigt doch, wie sehr eure Forscher und die Kirche sich an meiner Energie reiben. Und ehrlich gesagt, ich finde das wunderbar. Das Mysterium der Weiblichkeit ist immer ein bisschen ein Mysterium und so soll es auch sein. Ich habe euch erzählt, schon zu Beginn eurer Ausbildung, dass ich einstmals aus Ägypten kam und Isis-Priesterin war. Natürlich war es in der damaligen Zeit so, dass wir uns durchaus geschult haben und auch diverse verschiedene Tempel und andere Gottheiten besucht und studiert haben. Ihr habt immer die Vorstellung, dass es im Altertum für eine Person nur eine bestimmte Richtung des Lebens gab. Ihr minimiert uns dadurch ein bisschen. Also zumindest in meinem Jeshua-Zeitalter-Leben war ich genauso gemeinschaftlich orientiert wie ihr auch. Ich war wissbegierig, ich war neugierig und ich forschte sehr viel. Es war mir nicht gegeben, von Anfang an formvollendet zu glauben. Auch ich musste meinen Weg suchen. Auch ich bildete mir mein eigenes inneres Gerüst, mit dem ich merkte, dass meine Kräfte sich entfalteten und entwickelten. Auch ich lernte Hingabefähigkeit. Auch ich lernte die Kraft des Glaubens. Also mir ging es nicht anders als euch. Auch ich probierte viele verschiedene Wege aus, von denen ich manche dann auch wieder sein ließ, weil sie sich als nicht fruchtbar erwiesen haben. Und ich sagte meiner Schwester, eurer Botschafterin schon, es ist nicht wirklich von Bedeutung, woher eure Ahnen kommen, ob jetzt spirituell oder biologisch, und was sie in den jeweiligen Leben gemacht haben. Ihr solltet einfach wirklich verinnerlichen, eine große Dankbarkeit gegenüber euren Ahnen, sowohl biologisch als auch spirituell, denn ihr habt viel Energie von ihnen mitbekommen, aber ihr seid ihr und nicht eure Ahnen. Natürlich kann es sein, dass ihr in eurer spirituellen Ahnenkette schon mal in eurer Familie inkarniert habt. Das führt meistens dazu, dass ihr eure Familie ein bisschen besser versteht und an manchen Punkten auch gelernt habt, die Ohren schlichtweg zu verschließen. Manchmal, wenn man ein bisschen hochmütig ist, könnte man das auch Neutralität nennen. Also das ist jetzt humorvoll gedacht. Neutralität bedeutet natürlich, dass du einverstanden bist mit dem Weg jedes einzelnen Individuums in deiner Familie. Aber ich sage euch, manchmal ist einfach ein bisschen es nicht hören auch durchaus friedensvoll. So. Was allerdings stimmt, und das ist in der jüdischen Gesellschaft so gewesen, da die Geburt von Jeschua ja von einem großen Mysterium begleitet wurde und es klar war, dass zu dem Zeitpunkt der Empfängnis Maria, die Mutter von Jeschua, noch nicht verheiratet gewesen war, galt er als uneheliches Kind. Und da gab es in der jüdischen Gesellschaft bestimmte Gesetze. Deshalb war es auch kein Problem für ihn, mich als Ehefrau zu erwählen, weil bei mir wusste man ja sowieso nicht so richtig, wo ich herkam. Und ich habe das auch nie groß und breit geäußert, was dann auch für die Apostel Petrus allem voran immer ein Stein des Anstoßes war. Versteht bitte, dass in der damaligen Zeit im jüdischen Gefüge, wie soll ich sagen, es war eben so, es ist in Ordnung heute für uns, aber damals habe ich mich sehr dagegen aufgelehnt, Frauen keinen besonderen Stellenwert hatten. Für Jeschua war es aber von großer Bedeutung und Wichtigkeit, Frauen mit zu seinem Kreis dazuzunehmen. Und ihr wisst, das haben wir euch oft genug erzählt, wie viele Frauen ihn begleitet haben oder wie viele Frauen ihre Häuser geöffnet haben, damit er dort mit uns allen Wohnung nehmen konnte, sich ausruhen konnte, etwas zu essen kriegte, Blasen versorgt wurden und so weiter und so fort, Heilkraft zur Verfügung gestellt wurde für die ganze Gruppe. Also für Jeschua gab es diese Verminderung der Frauen nicht. Nichtsdestotrotz übertrug er mir durch unsere Gemeinschaft die Aufgabe, mich im Besonderen darum zu kümmern, dass seine Botschaft der Liebe auch bei den Frauen gehört werden kann, auch zu den Frauen geführt wird, und zwar so, wie soll ich sagen, so rein, so pur, so direkt wie irgend möglich. Warum machte er das? Weil die Männer der damaligen Zeit der Meinung waren, man muss es den Frauen auf besondere Art und Weise erklären, sie kapieren es sonst nicht. Das war einfach so. Und wann auch immer ihr in eurem Leben einmal in die Situation kommt, dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst jemand anderen etwas in einer besonderen Art und Weise erklären, weil der es sonst nicht versteht. Da könnt ihr sicher sein, dass ihr einen Rückfall in irgendeine Past-Life-Geschichte hattet, zu der Zeit um Jeschuas Geburt herum, wo ihr ein Mann wart und irgendwas meintet, Frauen erklären zu müssen. Also fasst euch bitte an der eigenen Nase, nehmt euch dann zurück und erlaubt jedem und jeder in eurer Welt alles zu begreifen, was er oder sie gerade begreifen möchte. Manches möchten manche Menschen auch nicht begreifen. Und auch das ist in Ordnung. Gut, was sie aber da zu nachtschlafender Zeit gesehen hat in ihrem Fernsehprogramm und was sie sehr zum Nachdenken gebracht hat und was auch im Zusammenhang steht mit ihrer Forschung über die Göttinnen, ist die Verbindung zur Artemis. Und darüber wollen wir ja heute sprechen, denn das ist ein wichtiger Fokus auch für uns Magdalenerinnen gewesen. Nicht tatsächlich die Artemis, wie sie so weltweit bekannt war, sondern es geht um die Artemis von Ephesus. In Ephesus gab es schon sehr frühchristliche Gemeinden. In Ephesus oder unser Netzwerk erstreckte sich bis Ephesus. Und in Ephesus hatten wir tatsächlich eine Gruppe von Artemis-Priesterinnen und Schülerinnen, die von den Lehren des Meisters sehr, sehr angetan waren und die ihm immer Platz einräumten. Das Interessante bei dieser Geschichte ist, dass dieser Göttinnenfokus Artemis von Ephesus in der Kulturgeschichte sozusagen ein Agglomerat war, sich entwickelt hat aus Artemis, der griechischen Göttin der Jagd, des Mondes, der Kinder, der Frauen in einem Sinne, die aber eben auch mit ihrem Pfeil und Bogen, Bogensymbol für Mond, dafür zuständig war, die Krankheiten zu den Menschen zu bringen. Sie war also auch in einem gewissen Sinne eine Todesgöttin, auch weil sie eine Jägerin war. Diese Energieform verband sich hier in Ephesus mit der alten Mutterenergie des gesamten Raumes um Ephesus herum, also heutige Türkei, Iran, Irak, Anatolien heißt das jetzt, ein Urmutterbewusstsein. Und in Ephesus wurde eine Artemis verehrt, die mehr eine Urmutter war als eine Göttin der Jagd. Und das ist wichtig. Hier wurde also in der Gestalt von Artemis eine Erdmutter, sage ich jetzt mal, verehrt. Eine Mutter der Ernährung, eine Mutter der Fülle. Und das wurde dargestellt in ihrer wunderbaren Gestalt, die auch gefunden wurde. Es sind nicht viele Brüste, die sie hatte, was eure männlich geprägten Wissenschaftler dann als ein Symbol für die Ernährung gedeutet haben, sondern das sind Abbildungen frühzeitlicher Bienenhäuser, die diese Erdenmutter um sich herum trug, um als Symbol dafür zu stehen, für das Prinzip der Gemeinschaft, der Ordnung, der Struktur, der Süße des Lebens, der Fülle des Lebens, denn ihr Begleittier hier in Ephesus war und ist die Biene, und die Biene ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Insekt für die ganze Erde, und ihr habt in eurer Lebenszeit ja auch damit zu tun, dass die Bienen sich an manchen Orten zurückziehen aus mannigfaltigen Gründen. Ich sage euch, und ich weiß, dass euch das schon von anderer geistigen Ebene gesagt wurde, es mag zwar so aussehen, als sterben die Bienen, und das tun sicher auch viele, aber das ist der Gang der Materie. Aber energetisch betrachtet ist es so, dass Bienen dort verschwinden, wo die dritte Dimension sich dermaßen verdichtet, wo die Wertschätzung für die Erdmutter und ihr Prinzip der Ernährung und ihre Liebe zu ihren Kindern mit Füßen getreten wird. Dort wird die dritte Dimension dicht, wie ein zu dichter Boden, in dem nichts mehr wachsen kann. Und wenn das energetisch der Fall ist, dann verziehen sich die Bienen in einen fünfdimensionalen parallelen Raum, um von dort aus die Chaosenergien zu meistern, die in der dritten Dimension sich gerade zusammengeballt haben aus vielen verschiedenen Gründen. Warum ist das so? Weil die Bienen, aus meiner Sicht, Meisterinnen der Chaosbewältigung sind. Eure Wissenschaftler haben ja lange geforscht, warum die Bienen fliegen können. Es ist eigentlich von dem, was sie bis jetzt an physikalischen Gesetzen entdeckt haben, unmöglich, weil der Körper viel zu schwer ist. Aber die Bienen sind so schnell, dass sie auch den schweren Körper vorwärts bewegen können. Und es gibt viele, auch unter den Menschen, die schwer sind und die trotzdem geistig unendlich schnell sind. Also enthaltet euch der Bewertung. Und das heißt, Bienen können etwas, was in der dritten Dimension scheinbar unmöglich ist, durchaus möglich machen. Dazu verziehen sie sich aber zuerst in die fünfte Dimension, um von dort aus mit Hilfe ihrer Struktur und ihrer Ordnung das Leben, die ganze Energie neu zu ordnen, um einen neuen Gemeinschaftssinn hier hineinzugeben, eine geregelte Aufteilung der Aufgaben, da legen Bienen sehr großen Wert darauf, um die Energie dann zurückzubringen in die dritte Dimension. Nicht zu vergessen ist natürlich das Produkt ihres Honigs, ihre sechsseitigen oder sechseckigen Waben. Die Zahl 6, wisst ihr, ist die Zahl des kosmischen Menschen. 6 ist die Zahl oder das Sechseck ist ein Symbol für das Herzchakra. Der Honig ist süß, es geht um die Süße des Lebens. Und interessanterweise, und hier kommt der Bogen zurück zu das, was ich vorher sagte, wurden in gewissen Zeiten der alten Zeit die Priesterinnen und Adeptinnen der Artemis und manch anderer Göttinnen auch mit dem Namen der fleißigen Bienen bezeichnet. Man nannte sie Melisae, was nichts anderes heißt als die Bienen, weil die jungfräulichen Priesterinnen von Artemis, Demeter und auch Aphrodite einfach sehr fleißig waren und ein großes Gemeinschaftsgefühl und eine Fähigkeit zur Gemeinschaft entwickelten. Nicht umsonst wurde euch für dieses Jahr als Krafttier ein Insekt gegeben, der Weinspanner. Ich erinnere euch nochmal daran, Insekten sind an sich in den meisten aller Fälle sehr fleißig. Natürlich sind die Bienen die strukturiertesten davon, aber Insekten allgemein sind dazu in der Lage, das Chaos zu meistern, das scheinbare Chaos und eine Aufmerksamkeit zurückzubringen. Das lernt ihr daran, wenn ihr nachts im Bett liegt und schlaft und eine Stechmücke surrt um euren Kopf. Die meisten von euch werden wach und werden aufmerksam. Damit hat die Stechmücke meistens schon das vollbracht, was sie vollbringen wollte, euch auf irgendetwas aufmerksam zu machen. Und es obliegt euch, dann zu schauen, ja, um was geht's denn jetzt? Dass ihr das nachts aus dem Schlaf gerissen nicht unbedingt könnt, ist durchaus verständlich, aber ihr könntet es in den Fokus eures Bewusstseins aufnehmen und ihr könntet da ein bisschen üben. Das wäre sicherlich wunderbar. So. Und dann, auch wenn es eurer Botschafterin, meiner Schwester hier überhaupt nicht gefällt, möchte ich noch etwas sagen zu Delphi. ihr wisst, da hat sie ein Muster. Das gibt sie auch zu. So, die Orakelpriesterinnen in Delphi wurden ja in ihren Kanälen über lange Zeiten vollkommen manipuliert, weil sie halluzinogene Stoffe zu sich nehmen mussten, in einem halluzinogenen Rauch saßen, um quasi gefügig gemacht zu werden für die Eingaben von Priestern, Politikern und Beamten. Da kommt ganz viel Channel-Drama und Channel-Belastung her. Aber wichtig ist auch zu wissen, dass schlaue Heilkundige in der Zeit, als der Delphi-Tempel blühte, festgestellt haben, dass der Nektar von Bienen, die an bestimmten Rhododendren ihre Duftstoffe, ihr Futter geholt hatten, dass dieser Nektar eine halluzinogene Wirkung hatte. Und so haben in dieser damaligen Zeit etliche Heiler ihre Patienten auch durch verflüssigten Honig von pontischen Rhododendren betäubt. Und natürlich blieb das nicht lange ungesehen. Und so gab man den Delphi-Priesterinnen auch noch den Honig. An was erkennt ihr Delphi-Priesterinnen auch somit? Dass sie ein etwas gespanntes Verhältnis zu Honig haben. Es gibt Zeiten, da können sie den Honig essen, und es gibt Zeiten, auch in diesem Leben, da geht es einfach nicht. Wenn du als ehemalige Delphi-Priesterin in eine Zeit in deiner Entwicklung kommst, wo du merkst, dass du Honig aus unklaren Gründen nicht essen kannst, dann bedeutet das, dass das für dich eine Zeit erhöhter Kanaltätigkeit ist und dein System einfach sagt, nein, keinen Honig, halt, Vorsicht, sonst könnte irgendwas wieder im Kanal unklar sein. Also damit habe ich dieses Phänomen auch erklärt, und ihr könnt euch dann beruhigen, es wird wieder eine Zeit kommen, wo ihr Honig wieder zu euch nehmen könnt. Honig ist eine wunderbare Heilkraft. Honig wurde benutzt von den Germanen und auch den Kelten, das wisst ihr, um Met zu machen. Also im Honig ist auf jeden Fall eine berauschende Möglichkeit drin. Es kommt immer darauf an, wie man ihn auf- und zubereitet. Soweit, so gut. Es ist wichtig, dass ihr die Zusammenhänge mehr und mehr versteht. Aber nun, ich hoffe, Brigitte, das genügt dir über die wunderbaren Bienen. Nun gehen wir zurück zur Artemis von Ephesus. Denn um die soll es heute gehen. Es geht also heute um die mütterliche Kraft, um die lebensgebende, nahrungsgebende Frau. Um die Frau, die aus ihrer Kraft heraus ihre Kinder und Familie ernährt und dabei eben nicht schwindet, sich dabei eben nicht schwächt, dabei in ihrer Kraft bleibt. Und ihr seht das wunderbar an der Statue der Artemis von Ephesus. Wie macht sie das? Sie holt sich die Energie, die sie braucht, zu sich, um ernähren zu können. Im Falle der Artemis von Ephesus gibt es diese Darstellung mit diesen kleinen Bienenkörben, sage ich jetzt mal, weil ihr dieses Wort kennt, mit diesen kleinen Bienenwohnhäusern, so wie sie damals gemacht wurden, aus Lehm und Stroh. Sie waren ungefähr, sage ich mal, 2 Handspannen groß. Die Völker waren damals noch nicht so groß, und jeweils ein Volk lebte in dieser in dieser Lehmform, die eine solche Form hat, wie sie bei der Artemis abgebildet sind. Und wenn der Honig geerntet wurde, wurde vorne und hinten an dem zulaufenden, etwas spitzen Teil der Lehm abgeschlagen und dann wurden die Honigwaben herausgenommen. Das war natürlich irritierend für das Volk. Man musste ihnen dann ein neues Zuhause zur Verfügung stellen. Aber das ist ein gutes Symbol, um ernähren zu können, um jederzeit in deiner weiblichen Schöpferkraft zu sein, hast du alles Recht aller Welten, dir Verstärkung und Hilfe zu holen. Und von wo? Von den Mutterkräften der Erde natürlich, von dem, was es ihr gibt. Gut, jetzt kommt die Übung. Da, wo du jetzt bist, da, wo dein Körper jetzt sitzt, du bist verbunden mit den Ankerpunkten, die kannst du im Falle das auch frei und anders wählen, wie es dir kommt. Du bist verbunden mit dem Netzwerk der Magdalenerinnen und der Gemeinschaft. Das ist wichtig, das solltest du immer tun und immer im Bewusstsein haben. Spüre jetzt das horizontal in deinem Herzen ruhende Treiskel und erlaube, dass das Triskel beginnt, sich zu drehen. Und zwar zuerst, du guckst von oben drauf, dreht es sich nach rechts. Erlaube, dass die Bewegung, die Drehung Stück für Stück an Geschwindigkeit aufnimmt. Aber es geht nicht rasend schnell. Es hat eine angenehme Geschwindigkeit. Du musst dich nicht herausfordern. Diese Drehung des Triskels nach rechts. Beginnt jetzt. Aus seinem physischen Körper. Die Belastung quasi herauszusaugen durch die Saugkraft, durch die energetische Spirale, die entsteht, und zwar die Belastungen herauszusaugen, die dein Körper in sich trägt, weil du dich zu sehr verausgabt hast. Sei es, dass du dich körperlich verausgabt hast, sei es, dass du dich emotional verausgabt hast, sei es, dass du dich spirituell verausgabt hast. Erlaube also, dass wie wenn das Wasser durch einen Abfluss läuft, das sich rechts drehende Triskel einen saugenden Kanal wie einen Abfluss bildet bis hinunter zu deinen Fußsohlen. Und dass alle diese Belastungsenergie, Erschöpfungsenergie, Schwächeenergie aus den verschiedenen Ebenen herausgezogen wird und sich sammelt in der Ebene deines Herzchakras. Und das, was sich da sammelt, kannst du sehen wie einen Tropfen Bernstein zum Beispiel. Oder wie einen Tropfen hart gewordenen Honigs, in den hinein alle diese Energien kommen. Natürlich auch die aus deinen Armen, deinen Schultern, Halschakra, Kopf, Stirnchakra und deinen oberen Chakren. Das ist eine neue Form von Selbstclearing, ihr Lieben. Sammle das, bis du diese Kugel, diesen Ball, diese Form der komprimierten, ich nenne es jetzt einfach Erschöpfung, in deinem Herzen gesammelt hast. Gut. Dieser Ball liegt nun in der Mitte deiner Triskele, die flach horizontal in deinem Herzen liegt. Das heißt, dieser Ball, diese belastende Energie ist absolut geschützt und umhüllt und ruht hier, als wäre sie eine Königinnenwabe im Inneren deines inneren Bienenstockes. Und würde durch deine Erfahrungen gefüttert werden. Erfahrungen der Belastung in diesem Fall, aber in Ordnung. Jetzt beginnst du, das Tricycle bewusst andersrum zu drehen. Also du guckst drauf und drehst nach links. Die Drehung nach links holt immer, das wussten auch die Sufis, göttliche Energie in dein System hinein. Du lässt das Tricycle sich drehen mit der klaren Aufforderung, hole mir, die mich jetzt in diesem Moment versorgenden, ernährenden Kräfte der Natur zu mir in mein aurisches System. Und dann wirst du sehen, wie das Tricycle sich links herum dreht und an deinem Ort, da wo du bist. Und das überlässt du dem Tricycle, vielleicht aufruft bestimmte Tiere, die zu dir gehören, bestimmte Pflanzen, Orte, ja sogar Steine, große Menhire können durch das Tricycle bewegt werden. Und sieh, hör, spüre und fühle, wie enorm groß deine Versorger sind. Das ist doch ein wunderbares Gefühl. Und sie sind immer bei dir. Du bist dir dessen nur nicht so bewusst. Und durch die Präsenz deiner versorgenden Energien spürst du, fühlst du, siehst du, hörst du, erlebst du, wie die Kraft zu dir kommt, in deinen Körper hineinfließt, in deinen emotionalen Körper hineinfließt, ja, in deine Nerven hineinfließt, in dein limbisches System hineinfließt, in deinen Kopf hineinfließt, in deine spirituellen Körper hineinfließt, ja sogar in deinen spirituellen Körper hineinfließt. Und dadurch auch deine Verbindung zu deinen geistigen Freunden aktiviert wird. Und diese Zunahme an Kraft hat zur Folge, dass diese Wabe aus Belastung in deinem Herzen jetzt mit Energie versorgt wird. Und ich habe dir vorher gesagt, wir bleiben im Bienenmythos. Und die Kraft, die zu dir kommt durch all deine Helfer der verschiedenen Ebenen, erlaubt der Puppe im Inneren dieser Wabe, der Puppe, die sich geformt hat aus Erfahrung und Erschöpfung, sich zu entwickeln und zu schlüpfen, und erlaube, dass in deinem Herzen eine Bienenkönigin jetzt schlüpft. Lass es zu. Lass sie aufsteigen in deinem Kanal und hinauffliegen bis zu deinem 12. Chakra, wo sie von deinem erweiterten Selbst, deinem hohen Selbst empfangen wird. Und wo dein erweitertes Selbst die Bienenkönigin darauf hinweist, wo und Achtsamkeit jetzt auf meine Wortwahl. Dein göttlicher Funke, gleich erweitertes Selbst, gleich Zugang zu deiner Seele, der Meinung ist, dass Chaos herrscht, ungeklärte Energie auf der Plattform deines Lebens. Und dieses Chaos nimmt die Bienenkönigin mit, zieht es quasi hinter sich her und fliegt hoch und hinein in die fünfte Dimension jetzt. Und damit ist das Chaos erst einmal abgezogen aus deinem Leben. Überlasse es deiner Bienenkönigin, diese Energien zu strukturieren, zu regeln, zu versorgen, zu bereinigen in der fünften Dimension. Und wenn sie alles strukturiert hat und mit ihrem Fleiß durchwirkt hat und wieder geordnet hat, dann, so sei dir sicher, wird die Bienenkönigin zurückkommen aus der fünften Dimension, um dir die aufbereiteten, mit Liebe durchtränkten Energien zurückzubringen, sodass du sie aus der Ebene deines Herzens in deine Welt entlassen kannst. Es kann gut sein, dass du von einer Biene träumst. Es kann gut sein, dass dir eine Biene begegnet. Begegne ihr mit Achtsamkeit, dann tut sie dir auch nichts. Du solltest wie immer im Besonderen dann darauf achten, wenn der Fokus deiner Aufmerksamkeit dreimal auf Bienen in welcher Form auch immer gelenkt wurde. Und vertraue dann, ich bitte dich, deiner inneren Intuition, deiner inneren Führung. So, das ist der Part der Reinigung, der Klärung. Doch du hast immer noch alle deine Versorger um dich herum. Jetzt brauchst du dein Mentalfeld. Es gibt mit Sicherheit auf der Bühne deines Lebens im Moment einen Bereich, der deiner mütterlichen Energie bedarf, der deiner Ernährung bedarf, der deiner Fürsorge bedarf. Wähle einen Bereich. Es kann ein familiärer sein, es kann ein Körper sein, es kann auch ein Patient, Klient, Kind, alter Mensch, was auch immer sein. Es kann auch eine politische Situation sein, auch das ist in Ordnung. Wähle also jetzt einen Fokus, bitte. Du hast jetzt deinen Fokus. Dein Herzchakra, wo der Mittelpunkt des Triskels liegt, ist frei, denn die Bienenkönigin ist geschlüpft. Forme im Mittelpunkt deines Triskels in deinem Herzen mit Hilfe deiner Versorger aus den verschiedenen Ebenen jetzt eine Energie der Süße des Lebens, der Fröhlichkeit, der Freundschaft, des Miteinanderseins, des Gemeinwohls. Der Versorgung, der Ernährung, der Fülle, des Zufriedenseins. Forme das. Vielleicht formst du ein Schüsselchen, in das der Honig der Hülle hineinfließt, wie auch immer du das für dich machst. Ich persönlich habe immer gern mit Honig gearbeitet. und sei dir sicher, bewusst und vertraue, dass deine vielen Versorger, die vom Triskel geholt wurden, genau die richtige Süße des Lebens in diese Mitte in deinem Herzen, in diese Mitte deines Triskels hineingeben für diese Situation. Erlaube einfach, dass es geschieht. Gut, und langsam füllt sich dein Füllegefäß. Bedanke dich bei deinen Versorgern aus allen Ebenen und entlasse sie über das Triskel wieder in ihre Lebensräume, an ihre Orte. Das ist immer wichtig. Gut, jetzt halte den klaren Fokus deiner Problematik, dessen, was du versorgen möchtest, was du letztendlich heilen möchtest, wo du Gemeinschaft möglich machen möchtest. Mache dir, das ist ein kleines Sicherheitsventil, noch einmal klar, dass alle Protagonisten auf der Bühne deines Lebens ihr vollkommenes Recht haben, ihre Rolle so zu spielen, wie sie sich spielen. Denn auf einer hohen Ebene irgendwann hast du sie gebeten, diese Rolle zu spielen. Also Neutralität. Sie sind vollkommen in Ordnung. Aber du als Heilerin, du als stellvertretende Artemis von Ephesus, versorgst all diese Ebenen jetzt mit der Süße des Lebens. Das heißt, du setzt dein Triskel wieder in Bewegung. Rechts herum dieses Mal und schleuderst die Süße des Lebens, den Honig, den Gemeinschaftssinn, die Heilenergie, hinaus in deine Welt, auf deine Bühne, zu jenen Protagonisten, die sich laben und erfreuen an der Energie, die du ihnen gibst. Und das kannst du visualisieren. Und wenn das jetzt aufgrund eures Speichers aussieht, als hättest du ein keltisches, germanisches Gelage mit viel Met, dann ist auch das in Ordnung. Welches Bild auch immer dein emotionales Selbst dir gibt, es ist in Ordnung. Du weißt, dass deine Gabe der Ernährung angekommen ist und angenommen wird. Und schon das, dass deine Gabe der Energie angenommen wird, sollte dich zu einem Danke veranlassen. Denn die müssen es ja nicht annehmen. Du stellst es ja nur zur Verfügung. Sehr gut. Jetzt lasse Energien und Bilder los. Du hast vollbracht, was getan werden musste, und damit ist es in Ordnung. Konzentriere dich jetzt bitte wieder auf dein System, vor allem deinen Körper. Es ist immer noch ein Restchen Honig-Süße des Lebens da. Vielleicht braucht dein Körper selbst oder dein emotionales Selbst oder dein spirituelles Selbst oder ein Organ. Oder dein innerer Mann, deine innere Frau, dein inneres Kind, welche Ebene auch immer. ein bisschen Süße des Lebens. Es darf auch für dich selbst sein. Dann nimm es dir und flute diese Ebene damit und lobe die Ebene und sei dankbar für alles, was diese Ebene in dir bereits für dich getan hat. Wunderbar. Das hast du sehr gut gemacht. Und jetzt danke dem Göttinnenfokus, der Ernährerin. Danke Artemis von Ephesus. Danke der Kraft deiner Versorger und der Gemeinschaft. Und löse dich heraus aus der Übung. Sei wieder ganz bei dir. Wunderbar. Und was glaubt ihr nun, von wem wir diese Übung gelernt haben? Natürlich haben wir sie von den Artemis-Priesterinnen gelernt. Und dies geht zurück auf eine Übung alter phönizische Priesterinnen, die noch davor waren. Denn jeder Kult hat seine eigene innere Weisheit. Und all diese Weisheiten sind zu wertschätzen und zu würdigen. Das macht die Vielheit aus, aus der die Einheit besteht, wie der Meister Hilarion es immer sagt. Und es ist immer in jedem Leben, egal wo und wie du inkarnierst, deine eigene Kreativität, die den Teppich deines Lebens farbig gestalten. Du nimmst hier eine Prise und dort eine Prise. Du gibst etwas weg und du holst etwas Neues hinein und so entsteht eine bunte Vielfalt und nichts. Nichtsdestotrotz ist es dein Leben und somit eine Einheit. Und wenn du weiterschaust, ist dein Leben eine Einheit von vielen Leben, die du schon erlebt hast. Und all diese Leben, die du schon erlebt hast, sind wiederum in einer Einheit mit vielen, die du schon getroffen hast. Zuerst die Erde, dann das Sonnensystem, dann die Sternenebenen und dann zurück zur Quelle. Mache dir in diesem Moment der Kraft, wo du wunderbar, ruhig, gelassen, versorgt und zentriert bist, klar, dass egal wer dir was erzählt, egal welcher Wind in deinem Leben gerade braust, du immer ein Teil der Einheit bist, und nie, das geht nicht, aus der Einheit herausfallen kannst. Du kannst es eine Zeit lang vergessen. Das ist möglich. Aber das bedeutet nicht, dass du kein Teil der göttlichen Gemeinschaft mehr bist. Das bist du immer. Und das finde ich persönlich einen sehr wunderbaren und sehr tröstlichen Gedanken, der mich auch wieder beruhigt, egal was auf meinem Weg vor mir liegt. Also nützt die Kraft der Artemis. Nützt die Kraft der Krafttiere, der Bienen. Und gestaltet euren Sommer. Leben in Gemeinschaft kann herausfordernd sein, wenn man das Gefühl hat, man gibt zu viel und bekommt zu wenig. Aber an dieser Stelle hast du jetzt die Übung, die du jederzeit machen kannst. Und dann kannst du dich erfreuen an den Ereignissen, die die Gemeinschaft des Sommers dir bringt. Du musst aber auch nicht auf jeder Party tanzen. Du hast absolut die Freiheit der Wahl. Du kannst dich zurückziehen, du kannst in die Natur gehen, du kannst im Meer baden, in Flüssen, in Seen, was auch immer, Berge besteigen natürlich auch. Egal wo du bist, egal was du tust. Selbst wenn du ganz alleine auf einer Bergspitze bist oder wenn du alleine auf einer Insel im Meer sitzen würdest, du bist nicht alleine, du bist ein Teil der Gemeinschaft und alleine bedeutet All-Eine. Du bist eins mit all dem, was ist. Ich bin Maria Magdalena und ich liebe euch sehr, denn ihr seid Teil meiner Gemeinschaft. Ihr alle miteinander in eurer wunderbaren, lichtvollen Individualität. Seid Teil der Einheit, zu der ich mich zugehörig fühle und alle meine Schwestern mit mir auf allen Ebenen, ob lebend oder im Energiebereich. Lasst uns heute die Freude dieser Gemeinschaft miteinander feiern und uns an Mutter Erdes wunderbaren Gaben und ihrer sommerlichen Schönheit erfreuen. Ihr seid das Licht, sage ich jetzt wie Halon. Ich umarme euch in unserer Liebe, denn wir sind eins. Amen, Amen, Amen. Wir bedanken uns bei Maria Magdalena und der Gemeinschaft der Magdalenerinnen, bei den Artemis-Priesterinnen und bei den Bienenvölkern dieser Welt und natürlich bei all unseren Versorgern und Versorgerinnen und bei unserer wunderbaren Gemeinschaft. Möge die immerwährende Liebe uns alle Zeit segnen. Amama Ua Noah. Der Kreis ist aufgehoben, aber nicht gebrochen. Glücklich kommen wir, glücklich gehen wir und glücklich werden wir uns wiedersehen. Und der Kreis ist auch ein Symbol für die Gemeinschaft. Wunderbar. Ich danke euch.